Ja, ich grüße Sie herzlich hier in Bad Godesberg. Eigentümlicherweise ist es jetzt schon das zweite Mal, dass Sie mich einladen, wenn gerade jüdisches Neujahrsfest ist. Tova, Shana Tova. Wenn Sie jemanden aus Israel kennen, wünschen Sie ihm heute Shana Tova, ein gutes und süßes neues Jahr. Ja, heute geht es über das Thema Weisheit und Torheit. Oh, Backe, das klingt sehr intellektuell, sehr schlau und wer weiß nicht was alles. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein gutes Thema, das Paulus anschneidet. Also anlässlich des Briefes an die Korinther schreibt er darüber. Korinth war damals eine Hafenstadt in Griechenland, in der Sittenlosigkeit und auch Stolz über griechische Philosophie herrschte. Also so eine Mischung zwischen Hamburg und Heidelberg gewissermaßen. Es war nicht leicht, Christ zu sein in Korinth. Und Paulus warnt die Gemeinde in Korinth, Lehrern vor Ort auf den Leim zu gehen, die mit griechischer Philosophie die Gemeinde verwirrten, beziehungsweise die sich also besonderer Weisheit rühmten. Zu der Zeit, als Paulus das schrieb, war eigentlich die ganz große Zeit der Athener Philosophen schon vorbei. Es gab ja dieses große philosophische Dreigestirn, Sokrates, Plato, Aristoteles, aber das war schon 300 Jahre her. Also es ist so ungefähr, als wenn ich heute Ihnen was von Super, Kant und Rousseau erzählen würde. Ja. Aber täuschen wir uns nicht, das Denken dieses letzten großen Philosophen, also Aristoteles, hat tatsächlich 1800 Jahre das Denken der Menschen bestimmt. Also bis in Luthers Zeit. Luther hat gegen Aristoteles argumentiert. 1800 Jahre. Und in Korinth diskutierten die Leute in der Gemeinde wahrscheinlich, wer denn der Weiseste unter den Aposteln sei in Bezug auf die griechischen Philosophen. War es Paulus oder Apollos oder Petrus? Auf diesem Hintergrund verstehen wir den heutigen Predigttext. Ich lese ihn vor. 1. Korinther 3, die Verse 18 bis 23. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr. Dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, jetzt bringt er zwei Zitate aus dem Alten Testament, Hiob 5, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Andere übersetzen, in ihrer List. Und wiederum, Psalm 94, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines, Klammer auf, Weisen, Klammer zu, Menschen. Denn es ist alles euer, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, sprich Petrus, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Christus aber ist Gottes. Ein super Text. Und ich möchte drei Gedanken dazu hier entfalten. Ich habe übrigens erstaunt festgestellt, dass alles das, was ich Ihnen jetzt hier in der Predigt sage, haben wir eben schon in all den Liedern hier gesungen. Das ist kein Zufall. Ja, das erste, mein erster Satz lautet: Die Weltweisen sind Narren. Das ist natürlich ein steiler Satz hier. Die Weisheit dieser Welt, sagt Paulus, ist Torheit bei Gott. Und das heißt ja, wirklich weise werdet ihr, wenn ihr Gottes Weisheit lernt, die in dieser Welt als närrisch gilt. Die Weisheit Gottes war und ist sein Sohn Jesus Christus. In diese Welt hineinzusenden, das war seine Weisheit und ist es. Und in dieser Welt zu sterben für die Schuld der Menschen. Eine Torheit in den Augen der Juden und Griechen. Also das Kreuz Christi, eine Torheit in der Welt der erfolgreichen Sieger. Das war die Atmosphäre, in der die Gemeinde in Korinth damals das Evangelium verkündigt hat. Also die Leute um sie herum haben eigentlich gesagt, seid ihr alle bekloppt, so ungefähr. Paulus will die gläubige Gemeinde in Korinth gegen den griechischen Einfluss stärken. Wenn ihr die Weisheit Gottes mehr und mehr erkennt, das ist sein Anliegen, dann werdet ihr zwar Narren, Dummköpfe in den Augen dieser Welt sein, aber ihr werdet Gottes Weisheit lernen. Ich frage mal ganz kritisch, ist das eigentlich bildungsfeindlich? Oder wissenschaftsfeindlich? Sind Christen bildungsfeindlich?
Kein Fall.
Kein Fall, okay. Amen. Ich will Ihnen sagen, warum. Es ist, denke ich, faszinierend, was Menschen im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende aus dieser Welt, aus diesem Kosmos gelernt haben. Als Gott den Menschen die Erde anvertraut, den Menschen die Erde anvertraut hatte, sollten sie von ihr lernen. Sie sollten die Welt verstehen und mehr daran merken, wie unendlich groß Gott ist. Christen sind eigentlich eben nicht bildungsfeindlich, sondern offen für Wissenschaft und Forschung. Aber selbst die klügsten und die gebildetsten Menschen haben sich immer wieder in ihren Weltbildern geirrt. Also das, was Paulus hier schreibt, ist nicht etwa bösartige Polemik, sondern, wenn wir in die Geschichte hineinschauen, mit Händen zu greifen. Ich will Ihnen mal das klassischste Beispiel nennen. Das ist nämlich Kopernikus. Und der hat etwa zeitgleich mit Luther gelebt. Und auch Galilei, 100 Jahre später. Zwei Mathematiker und Astronomen, die beide damals dieses 1800 Jahre vorherrschende aristotelische Weltbild überwunden haben. Das war eine Leistung. Und dieses Weltbild damals besagte, dass die Erde in der Mitte des gesamten Kosmos steht. Und die Sonne und alle Planeten sich darum drehten. Das hat Luther vielleicht auch noch geglaubt. Als Kopernikus durch Beobachtungen und Berechnungen dazu kam, dass die Sonne im Mittelpunkt steht und die Erde und die Planeten sich darum herum drehten, da hat man das erst ignoriert und dann als Hirngespinst abgetan. Also zum Beispiel mit Argumenten. Man hat gesagt, wenn die Erde tatsächlich fliegt, also nicht stillsteht, sondern fliegt durch das Weltall, fliegt, dann müsste man ja einen Fahrtwind spüren. Wenn ihr den Kopf hier rausstreckt, spürt ihr den Fahrtwind? So wie man den Kopf aus einer Kutsche rausstreckt und damals hat man natürlich nicht gewusst, dass die Erde tatsächlich mit über 2000 Stundenkilometern durch das Weltall fliegt. Und strecken Sie mal den Kopf aus einem Eurofighter. Tun Sie es nicht? Oder man sagte, wenn die Erde fliegt, also sich tatsächlich bewegt, dann müssten ja Gegenstände, die man zur Erde fallen lässt, schräg herunterfallen. Schmeißen Sie mal was aus dem Flugzeug. Die Flugbahn ist eine Schräge. Also eindeutig, die Erde kann nur stillstehen. Und die Sonne, das sieht man ja jeden Morgen, geht auf und dreht sich um uns bis zu ihrem Untergang. Und die Menschen damals dachten tatsächlich, die Erde wäre der Mittelpunkt von allem. Und Sonne, Mond und Sterne würden sich um uns drehen. Das kommt von Aristoteles her, diesem schlauen Mann. Und hinter der letzten Kreisbahn beginne das Empyreum, also die Welt des Himmels und der Götter. Ja, und außerdem noch so ein tolles Argument steht im Buch Josua, Kapitel 10, als Josua ein feindliches Heer verfolgt und ihm der Sonnenuntergang in die Quere kommt, da betet Josua, Erde, Sonne, stehe still. Das hieß ja, wenn die Sonne jetzt stillstehen soll, dann müsse sich ja vorher bewegt haben, um die Erde gedreht haben. Was übrigens, also Karl-Heinz van Heiden zeigt auf, dass diese Stelle, Josua 10, wahrscheinlich auf einen Übersetzungsfehler hinausgeht. Können wir später noch drüber reden. Also Galileo hat als erstes ein Fernrohr gebastelt, der Kollege von dem Kopernikus quasi 100 Jahre später, und entdeckt, dass Kopernikus recht hatte, dass die Sonne das Zentrum ist. Und dann musste dieser Galilei 1633 vor der Inquisition widerrufen und sagen, öffentlich sagen, dass er sich geirrt hätte um sein Leben zu retten. Erst 1992, haben Sie das gehört? 1992 wurde Galilei von der katholischen Kirche rehabilitiert. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, wie oft musste Gott eigentlich über die Torheit der ach so klugen Menschen lachen? Oder soll ich vielleicht besser sagen, weinen? Der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind, zitiert Paulus aus den Psalmen. Und wir wollen uns gar nicht hier über den Aristoteles lustig machen. Bleiben wir mal bei uns. Auch wir Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts stellen sich das vor. Noch bis 1923 dachte man, dass unsere Milchstraße, unsere Galaxie im All die einzige sei. Bis der Astrophysiker Edwin Hubble bei der Beobachtung des Andromeda-Nebels bemerkte, dass das eben nicht nur leuchtende Gase sind, sondern eine eigene Galaxie außerhalb von unserer. Bis vor 40 Jahren, also 1980, dachte man, dass es vielleicht, naja, sagen wir mal, großzügig 300 Galaxien gäbe im Weltall. Heute weiß man, dass es Milliarden sind und dass die Erde ein nicht wiederzufindendes Staubkörnchen ist. Auf dem wir heute Morgen zufällig sitzen. In Godesberg. Und sowas hören. Je mehr Astrophysiker ins All vordringen, desto demütiger werden sie. Jetzt erforscht man dunkle Materie, die die größte Masse im Weltall darstellen soll, stellen sich vor, von der man fast nichts weiß, außer dass es sie gibt. Also wie dumm sind wir eigentlich? Gott fängt die Weisen in ihrer Klugheit, andere übersetzen in ihrer List. Also die Weltweisen sind tatsächlich Narren, sagt Paul. Aber in unserem Text steht noch ein zweiter Gedanke, nämlich Demut macht weise. Paulus schreibt, niemand rühme sich eines Menschen, eines schlauen Menschen, Vers 21 hier, wie manche Lehrer in Korinth auf ihre Philosophen hinwiesen. Wir wissen, ihr Lieben, fast nichts. Gemessen an dem, was da ist, tendiert unser Wissen gegen Null. Und das interessanterweise ausgerechnet hat der Sokrates schon gewusst und auch gesagt, wird von seinem Schüler Platon zitiert, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also wir alle sind Toren, Narren. Aber wir können weise werden, wenn wir festhalten, jetzt kommt's, Gott ist der Schöpfer. Er ist der Allwissende, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Ewige, der über Zeit und Raum steht. Je mehr sich schlaue Menschen rühmen, je mehr Hypothesen als Wirklichkeit verkauft werden, desto mehr gilt dieses Pauluswort: Niemand rühme sich eines Menschen. Nun, übrigens, auch die katholische Kirche hatte sich damals ja gewaltig geirrt. Ja, das hat sie dann 1992 zugegeben. Bis hin zu Ketzerverbrennungen. Also da ging es um Leben und Tod. Ja. Übrigens die protestantische Kirche auch. Die hat Hexen verbrannt. Evangelische Kirche. Und was soll ich sagen? Auch heute können sich Christen mit der Interpretation der Bibel irren. Glauben Sie das? Wenn Christen sagen, ich sage das mal so platt, wir glauben einfach, was da steht in der Bibel, dann übersehen sie, dass sie auch eine Brille auf der Nase haben. Sie übersehen, dass sie auch sie die Bibel interpretieren und setzen damit, meist unbewusst und unerkannt, ihre eigene Interpretation, ihre eigene Theologie absolut. Also was ich glaube, ist biblisch. Was Paulus eigentlich in diesem Text hier sagen will, ist Demut. Das gilt nicht nur für die überheblichen griechischen Lehrer da in Korinth, sondern auch für jeden Christen in Korinth selbst. Wir müssen uns an die eigene Nase packen. Wir wollen Demut lernen. Wir wissen vieles nicht. Das ist auch befreiend. Wenn mich Leute nach bestimmten Theorien fragen, dann kann ich sagen, tut mir leid. Eigentlich wissen wir wenig. Um hier vollmundig etwas zu verkündigen. Wir wissen nicht ganz genau, wie denn zum Beispiel Gott die Welt erschaffen hat. Natürlich glaube ich an den Schöpfungsbericht. Aber das ist keine wissenschaftliche Abhandlung. Wie genau wissen wir nicht. Das ist befreiend. Gerade denen gegenüber, die sagen, wir wissen das genau. Muss nur lesen, was da steht. Aus der Rippe hat Gott Adam die Frau genommen. Ja, war richtig. Aber was heißt das denn? Wir wissen vieles nicht. Aber wir wissen das Wichtigste, und das ist mein dritter Satz hier, nämlich Christus macht weise. Paulus schließt seine Argumentation gegen die Irrlehrer in Korinth mit dem eigentümlichen Satz, da reibt man sich erstmal die Augen und fragt sich, was hat er denn damit gemeint? Er schließt diesen Absatz hier mit dem Wort, alles ist euer. Ja, was heißt das denn? Alles ist euer. Ich glaube, das ist ein sehr weiser Satz, eine sehr weise kürzeste Zusammenfassung, die man, also so verstehe ich es, am besten von hinten her verstehen kann. Er sagt nämlich von hinten her, vom letzten her, alles ist Gottes. Also Gott allein gehört ja alles. Übrigens ein Gedanke, den wir nicht so oft hier bewegen. dass all das Zeugs hier gehört Gott. Diese ganze Welt. Unser Sonnensystem, unsere ganze Galaxie und die Milliarden von euch, die gehören alle Gott. Die gehören gar nicht uns. Wir tun so, als wenn die Erde uns gehört. Ist aber nicht so. Er ist der Besitzer und er ist der Retter. Deshalb gehört auch, sagt Paulus, Christus zu ihm. Also Christus ist Gottes. Und in Christus erschließt sich die Weisheit Gottes. In der Geburt und in Tod und Auferstehung seines Sohnes liegt die Weisheit Gottes, liegt die Lösung für diese Welt, die Lösung für dein Leben. Und wir alle, die wir Jesus Christus angenommen haben, die wir gehört haben und glauben, wir gehören Christus. In diesem Sinne, alles ist euer. Also zu Christus gehören nicht nur Paulus und Apollos und Kephas, also die Zeugen von Christus in der damaligen Heidenwelt. Zu Christus gehört nicht nur Welt, Leben und Tod, wie er hier schreibt, also das Verständnis der ganzen Welt, des Lebens und des Todes. Zu Christus gehört nicht nur, wie er schreibt, Gegenwärtiges und Zukünftiges. Also Gott weiß alles über Raum und Zeit, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, sondern zu Christus gehören auch wir. Also ihr gehört Christi. Alles ist also durch Gott und durch Christus und durch die Apostel euer, unser. Und das sagt er zu solchen, die im praktischen Alltag, im praktischen Leben auch nicht immer alles verstehen. Sogar irren. Wir verstehen nur wenig. Wir irren sogar oft, nicht nur ganz selten mal, sondern oft. Und es tut uns richtig gut, uns demütig vor Gott zu beugen und zu sagen, du bist der Allwissende, du bist der Allmächtige, du bist der Allgegenwärtige, du bist der Ewige. Wir gehören zu dir und du schenkst uns das alles, auch wenn wir es nicht verstehen. Demut, sich vor Gott zu beugen und eben die Zugehörigkeit zum Allwissenden, zum Allmächtigen und Allgegenwärtigen. Die Zugehörigkeit zu Christus. Das hat der Thomas ganz am Anfang so schön betont. Es reicht nicht, das alles zu wissen, sondern die Zugehörigkeit. Die Verbindung. All das gehört uns, gehört mir und dir. Damit sind wir auf der Seite der Wirklichkeit. Und zwar schon seit Adam und Eva, also seit Menschengedenken, als die Menschen noch gar nichts wussten davon, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und auch Christen nicht. Und wir wenig wussten von dem, was wir heute über das Weltall wissen oder über die Seele des Menschen, die Zusammenhänge des Lebens. Wir wissen wenig, aber wir wissen das Entscheidende durch die Zugehörigkeit zu diesem Gott, dem alles gehört und damit uns, dir. Das ist super. Das ist also kein Grund zum Ruhm, kein Grund zur Überheblichkeit, sondern desto mehr ein Grund zum Staunen und zum Danken und zum Zeugnis. Amen.